Herzlich willkommen an alle zum Live-Talk Trainingsmythen in der Schwangerschaft. Mit mir im Austausch ist heute Sophie. Sophie ist sowohl Hebamme als auch Trainerin und ich lasse sie sich ganz kurz vorstellen.
Genau, mein Name ist Sophie, die schon länger trainieren mit Rund und Fit. Ich habe auch schon Workouts gemacht. Die gibt es immer noch in den Trainingsplattformen und habe ein paar Blogartikel geschrieben. 2022, da haben wir dann einen größeren Umzug nach Schweden gehabt. Und jetzt sind wir dann in Schweden angekommen. Und seitdem, seit ganz neu, eigentlich seit Januar, bin ich wieder etwas aktiver bei Rund und Unendlich Fit dabei und freue mich sehr darauf, insbesondere auf diese Live-Runde heute. Neuland für mich. Von daher bin ich gespannt, wie Steffi und ich uns heute meistern. Genau.
Genau, wir auch im Team. Wir haben das noch nie gemacht, aber das kommt gut. Ich denke, so eben als du als Hebamme mit viel Erfahrung und ich als Ergänzung als Sportwissenschaftlerin und ausgebildet im Prä-Postnatalbereich. Aber meine Frage doch noch: Wie arbeitest du aktuell? Das finde ich jetzt einfach auch so spannend. Wie arbeitest du aktuell in Schweden? Weil du arbeitest ja dort als Hebamme.
Genau, ich arbeite als Hebamme und ich habe eigentlich gestartet in der größten skandinavischen Klinik, die es gibt im skandinavischen Raum. Da haben wir 16.000 Geburten gehabt. Das ist natürlich verteilt gewesen. Dort habe ich viel Erfahrung gesammelt im schwedischen Gesundheitswesen und bin jetzt eigentlich ab Sommer in einer Hebammenpraxis. Etwas, das es in der Schweiz oder in Deutschland, weiß ich es nicht genau, aber in der Schweiz als solches nicht gibt. Das ist staatlich organisiert. Die gesamten Schwangerschaftskontrollen finden nur bei Hebammen statt, wenn es gesunde Schwangeren sind. Und das ist natürlich für mich als Hebamme von der Schweiz ein absoluter Traum. Die Begleitung von Schwangeren ist ein sehr, sehr, sehr dankbarer, interessanter und bereichernder Job. Also heute habe ich nicht gearbeitet, ich war zu Hause bei den kranken Kindern, aber morgen freue ich mich wieder. Man hat eine Beziehung mit den Schwangeren, die man trifft. Also ich bin verantwortlich für 50 Schwangere. Das läuft, ist aufgeteilt. Ich bin aber nicht dabei bei den Geburten. Ich mache aber auch die Kontrolle nach der Geburt. Und ich kann auch Verhütungsmittel verschreiben hier in Schweden. Also der Bereich ist etwas breiter als in der Schweiz und für mich eine unglaubliche Bereicherung, dass ich hier arbeiten kann, wirklich.
Sehr schön, danke für die Ausführung, Sophie, sehr spannend. Und meine Frage für dich als Hebamme wäre zuerst, weil es geht mir wirklich heute mit diesem Live-Talk darum, es gibt ja wirklich noch viele Trainingsmythen und häufig leider erleben Schwangere immer noch Barrieren, das heißt, oder sie hören einfach Sprüche, wenn sie eigentlich keine Kontraindikation haben und Sport machen möchten, ja, mach das nicht, sei hier vorsichtig. Und nicht selten erlebe ich in der Praxis, dass sie dann sehr verunsichert sind, was wiederum dazu führt, dass sie dann Sport zum Teil sein lassen, weil es ihnen einfach zu kompliziert ist. Und heute geht es mir wirklich darum, dass wir diese Mythen etwas, also mit diesen Mythen etwas aufräumen, aber auch vor allem einfach jede Schwangere, die wir motivieren können, sportlich aktiv zu sein, ist ein Gewinn, finde ich. Und das ist eigentlich das große Ziel. Und meine Frage an dich, wenn du Schwangere in der Praxis erlebst, merkst du einen Unterschied, ob sie sportlich aktiv sind oder nicht? Und
Das ist eine
inwiefern?
spannende Frage. Ja, genau, das ist eine spannende Frage. Wir haben ja die Fragen kurz im Voraus besprochen, Steffi und ich, und ich habe mir dann wirklich überlegt, merke ich einen Unterschied und wenn ja, auf welche Weise? Also ich weiß, wenn ich eine Schwangere sehe, weiß ich, ob sie vor der Schwangerschaft sportlich aktiv war oder nicht. Wenn eine sportliche Aktivität vorhanden war, dann fragen die meisten Schwangeren, was darf ich machen und was darf ich nicht machen? Und dort merke ich den größten Unterschied eigentlich dann auch, wie die Geschichte der Schwangeren war. Oft ist es so, dass Frauen, die mehrere Fehlgeburten haben, sehr, sehr zurückhaltend sind mit der sportlichen Aktivität, auch wenn kein Zusammenhang zwischen einer Fehlgeburt und einer sportlichen Aktivität bestehen kann. Aber auch aus eigener Erfahrung als Hebamme bei vaginalen Blutungen, da will man sich nicht mehr bewegen. Das Bedürfnis ist da nicht da. Und das ist ein normaler, ich würde sagen, eine normale Reaktion. Das, was ich am meisten finde, ist, die Frauen, die sportlich aktiv sind in der Schwangerschaft, ob man da Schwangerschaftsbeschwerden hat oder nicht, ich glaube nicht, dass es einen großen Einfluss hat, zum Beispiel auf die Übelkeit in der Frühschwangerschaft. Also gerade diese Frühschwangerschaft ist wirklich ein Bereich, da empfehle ich den Schwangeren wirklich auf sich zu hören. Und da ist Sport nicht das, was es unbedingt braucht. Aber dann im zweiten Trimester, besonders hier in Schweden im Vergleich nun in der Schweiz, geben wir wirklich die Empfehlung raus, aktiv zu sein in der Schwangerschaft. Und dort merke ich, dass diese Frauen, die im Speziellen den Beckenboden trainieren und die Haltungsmuskulatur, das bedeutet Rücken, aber auch Bauchmuskulatur, also wirklich die Stabilität, die haben weniger Beschwerden in zum Beispiel Symphyselockerung, Rückenbeschwerden. Also diese ganzen körperlichen Beschwerden kommen oft, wenn sie kommen, etwas später. Sie kommen trotzdem, die Chance besteht, ist auch eine körperliche Voraussetzung, die man mitbringt, die man nicht nur mit Sport beeinflussen kann. Also ganz ehrlich, da gibt es Frauen, die haben Glück, die gehen durch Schwangerschaften ohne ein Problem und sie machen keinen Sport und andere sind sportlich aktiv und kommen trotzdem mit Beschwerden. Aber es zeigt sich bei mir in der Praxis, dass wenn die Schwangeren aktiv sind, dann sind eben gerade diese Beschwerden wie Rückenschmerzen und Symphyselockerungen, die sind oft kleiner. Und vor allem das psychische Wohlbefinden, das steigt. Das ist das, was ich merke, der Ausgleich durch die sportliche Aktivität. Ob das nun ein Sportprogramm ist oder Spazieren oder Wassergymnastik, also was es dann ist. Aber einfach diese Zeit für sich nehmen, für den eigenen Körper, dort finde ich fast den größten Unterschied, muss ich sagen.
Ich würde dir jetzt widersprechen bei den ersten paar Wochen. Aber ja, natürlich gibt es dort Umstände, vielleicht extreme Müdigkeit oder auch wirklich viel Erbrechen, das dann eben den Sport, die sportliche Aktivität mindert. Aber es kommt natürlich eben auch immer darauf an, da muss man individuell schauen. Aber ich finde, eben, es spricht nichts dagegen. Und ich selber habe beispielsweise, aber das ist jetzt persönlich, ich musste mich zwar wahnsinnig überwinden, rauszugehen und Sport zu machen, weil ich zum Teil so müde war oder auch wirklich, vor allem in der ersten Schwangerschaft, hatte ich noch am meisten Übelkeit und es hat mir meistens geholfen, aber eben dort natürlich auch wieder.
Also absolut, das will ich klarstellen, es gibt keine Kontraindikation für Sport im ersten Trimenon, überhaupt nicht. Ich habe da wirklich auch aus eigenen Erfahrungen erzählt, erste Schwangerschaft, da war ich fit und bin noch laufen gegangen bis fast an den Termin, zweite Schwangerschaft ging das gar nicht mehr, erstaunlicherweise. Ich hatte zwei Schwangerschaften nahe aneinander und in der dritten Schwangerschaft hatte ich Blutungen in der Frühschwangerschaft und da war fertig. Ich bin nicht mehr laufen gegangen, obwohl ich wusste, aber ich bin nicht mehr laufen gegangen, es ging nicht mehr für mich. Und da ist der Sport, und ich brauche den Sport aus mentalen Ausgleich, da ist der Sport absolut in den Hintergrund geraten. Das hätte ich mir nicht vorstellen können. Ich hätte es mir nicht vorstellen können.
Und das ist klar.
Sehr individuell und dort will ich mehr sagen, dass der Sport kann sehr, sehr gut tun, aber wenn es nicht drin liegt, in dieser Umstellungsphase, wo so viel passiert im Körper, hey, ist okay. Wirklich, es ist okay.
Gerade sportliche, also sehr sportlich aktive Frauen ist es ja auch manchmal gut, in der Schwangerschaft auch zu sagen, hör vielleicht ein, also wenn du wirklich das Gefühl oder das Bedürfnis nach Ruhe, Erholung hast, dann nimm das so an. Und ja, manchmal ist es auch so ein Learning in der Schwangerschaft, schon mehr Ruhephasen, Entspannungssequenzen sich zu gönnen, weil dann, oder auch zu etablieren, weil ich ehrlich gesagt, ich konnte die erste Schwangerschaft ziemlich durchpowern und ich habe zwar Yoga gemacht, auch etwas Entspannung gemacht, aber ich hatte dann echt, nach der Geburt bin ich so ein bisschen gefallen im Wochenbett, weil ich dann einfach von 100, also 100 schon nicht, aber von ziemlich aktiv, völlig aus, gar nicht mehr aktiv, das war dann gar nicht so einfach. Aber ja, das ist wieder ein anderes Thema. Aber deshalb finde ich das schon auch sehr wichtig, was du sagst, dass man sehr sportliche Frauen hier auch eben sagen kann, hey, wenn dir nach Ruhe ist, dann nimm das so an. Schlaf vielleicht mal mittags, wenn du ein älteres Kind hast, mit dem älteren Kind mit, statt ein Workout durchzubauen. Absolut. Du hast den Beckenboden schon angesprochen und das ist auch so etwas, was ich etwas weniger als auch schon, aber doch höre ich noch ab und zu, ja, kein Beckenbodentraining in der Schwangerschaft, weil ein zu fester Beckenboden erschwert die Geburt. Deine Hebammenmeinung. Ich ergänze dann gerne noch als Sportwissenschaftlerin und Beckenbodentrainerin, aber.
Genau, eine extreme Aussage. Eine extreme Aussage. Kein Beckenbodentraining. Und das stimmt natürlich nicht. Das Beckenbodentraining sollte uns Frauen eigentlich das Leben lang begleiten. Das ist das erste Mal, kommt man in der Schwangerschaft oder nach der Geburt damit in Kontakt, aber das hört eigentlich nicht auf. Der Beckenboden gibt es, seit wir auf der Welt sind. Und das Training ist auch für Männer faktisch, also sehr wichtig. Also deshalb kein Beckenbodentraining in der Schwangerschaft, das ist, stimmt natürlich überhaupt nicht. Das ist sogar ausdrücklich empfohlen. Was mir als Hebamme dort wichtig ist, ist, dass man wirklich auch unterscheidet zwischen Anspannen und Entspannen. Es braucht eben beides. Man muss den Beckenboden involvieren können, sage ich. Also man muss ihn anspannen können, man muss ihn finden, damit man dann auch nach der Geburt es leichter ist, das auch wieder aufzunehmen. Und das macht für mich oft auch der Unterschied für Beckenbodentraining in der Schwangerschaft, dass es dann in der Rückbildung auch einfach erleichtert. Wenn es dann aber näher an die Geburt kommt, dann sage ich oft auch, entspannt den Beckenboden. Und da geben viele Hebammen mittlerweile aktive Empfehlungen, dass man ab der 37. Schwangerschaftswoche zum Beispiel Heublumenbäder macht. Das ist ein Bad für den Beckenboden, kann man in der Badewanne machen oder in so einem kleinen Bidet oder also in kleinen Schüssel und dann drauf sitzen eigentlich. Also das kann auf dem WC sein. Und dieser warme Dampf von diesem Heublumenbad, das entspannt dann der Beckenboden. Also dort, wenn es Richtung Geburt geht, dann darf die Entspannung etwas überhand nehmen. Aber der Beckenboden sollte bekannt werden in der Schwangerschaft, dass man weiß, wie kann ich den aktivieren? Und das erleichtert so viel in der Rückbildung. Wirklich, das kann ich sagen. Die Frauen, die das vorher gemacht haben, denen fällt es dann viel, viel leichter in der Rückbildung auch.
Das kann ich nur bestätigen. Ja, das kann ich nur bestätigen. Und was du halt sagst, ja, dieses begleitete Beckenboden ist ja immer da. Und ich finde eigentlich schon bei Kindern, also ich thematisiere das auch mit meinen Kindern, also beispielsweise anhand Toilettenverhalten. Jetzt nur ein Beispiel, ist vielleicht für einige auch interessant in der Praxis. Ich schaue halt, ich sage meinen Kindern zum Beispiel nicht, du musst jetzt noch auf die Toilette, wir fahren los, sondern ich frage sie, musst du auf die Toilette? Und wenn nicht, dann gehen wir halt. Und ja, es gab dann halt auch schon kaum im Einkaufszentrum angekommen, musste ein Kind auf die Toilette. Aber das sind so Sachen, die wichtig sind, die man den Kindern schon mitgeben kann. Oder beispielsweise Beckenboden verschließen nach dem Toilettengang. Also wieder kurze Anspannung. Oder eben auch im Sportkontext mit Kindern, mit Jugendlichen. Das kann man auch sehr spielerisch machen. Aber eigentlich wäre es dort sinnvoll, möglichst früh den Beckenboden zu thematisieren und reinzubringen. Und ich hoffe, da geht noch ganz viel in nächster Zeit. Und eben, wie du sagst, natürlich idealerweise vor der Schwangerschaft, weil häufig in der Schwangerschaft gibt es dann schon Veränderungen durch die hormonelle Veränderung, dass das Gewebe eben locker wird, Bänder lockerer werden, dass auch vielleicht der Beckenboden schon anders wahrgenommen wird und dass dann eben, wenn man ihn, den Beckenboden schon kennt, dass man das auch schon wahrnehmen kann. Und sonst eben spätestens in der Schwangerschaft Beckenbodentraining eigentlich ein Must, finde ich auch, wie du eben es hilft, weiß man ja auch, es hilft auch bei der Geburt, beispielsweise bei der Austrittsphase, dass man das auch, dass man die dort den Beckenboden besser wahrnehmen kann und auch loslassen kann, wie du sagst, die Entspannung. Und wir integrieren dies auch beides ins Training oder alles sowieso, ganzheitliches Beckenbodentraining ist uns wichtig und auch gegen Schluss ist lustig, haben wir die Entspannung dominanter als am Anfang. Und eben, und eigentlich auch die, aber die Kraft ist auch wichtig in der Schwangerschaft, also sie sollte auch teilhaben, weil eben ja die körperlichen Veränderungen stattfinden, plus eben auch noch das Gewicht, das Baby getragen werden muss und das natürlich von Vorteil ist, wenn der Beckenboden stärker ist. Und viele entwickeln ja auch Beckenboden, sage Beschwerden wie Inkontinenz, Senkungsbeschwerden in der Schwangerschaft und dort weiß man auch von Studien, dass es einfach hilfreich ist, wenn solche Beschwerden nicht auftreten und da hilft eben Beckenbodentraining. Und das kann man ja auch spannend machen, es muss ja nicht nur das Anspannen sein und Loslassen, sondern man kann es sehr vielfältig machen. Man kann es beispielsweise mit einem Squat verbinden, beim Runtergehen entspannen, beim Hochgehen anspannen. Als Beispiel. Was ist dein Lieblingsbild bezüglich Beckenbodenwahrnehmung?
Wenn ich eine Frau habe, die den Beckenboden noch nicht kennt oder sich das nicht vorstellen kann, dann mache ich eigentlich das es gibt ja drei Schichten und jetzt muss ich mein Hebammenwissen wieder vornehmen. Und dann versuche ich eigentlich, das über den taktilen Bereich zu machen, also dass man die Sitzbeinhöcker fühlt. Das sind diese Stacheln, wenn man auf einem Stuhl sitzt, so wie jetzt du und ich, spürst sie wahrscheinlich, dass man sich vorstellt, dass man die aneinander nähert, das schließt direkt. Man kann dann das Gleiche machen mit den, also mit dem Schambein und dem Steißbein, dass man versucht, zu nähern, das ist dann eine andere Schicht. Und das Letzte ist dann wirklich eigentlich die Scheide, also diese Scheidenmuskulatur, aber auch die Urinröhre dort zu schließen und den Anus zu schließen. Und ich nehme oft das Bild, entweder ist es der Lift, der mehrere Stationen nach oben fährt, in meinen Körper zum Herzen und wieder nach unten, oder dann eine Perlenkette. Und es ist so spannend, währenddem ich das hier erzähle, dann mache ich eine Beckenbodenübung direkt.
Okay, machst du direkt. Man weiß aus Studien, dass sehr oder dass häufig, wenn man Beckenboden eben, es ist ja schwierig, das überhaupt einen Beckenboden zu finden, wenn man noch keinen Zugang hat, und man weiß, dass häufig hilft, über den Afterschließmuskel zu gehen. In der Vorstellung einfach zum Beispiel einen Pups anzuhalten. Man ist irgendwo und möchte den anhalten, und dass das eben vielen Frauen hilft und dass automatisch auch der Levator Ani dort mit aktiviert wird. Man kann sich das ja auch einmal oder kann es direkt einmal ausprobieren, das noch so als Ergänzung. Aber es gibt natürlich x Bilder und eben sicher auch hilfreich anatomisch, wie du auch gesagt hast, zu finden. Wir sagen also Go für Beckenbodentraining. Wir haken diesen Mythos ab. Ein anderer Mythos ist Bauchmuskeltraining in der Schwangerschaft.
Dass es eine Frage im Chat gibt, die eigentlich dazu passen würde. Die hat Anna gestellt. Wie sieht es denn mit Dammmassage aus? Hilft das oder ist das eher eine Gefahr für Infektionen? Ich nehme an, das ist in Bezug auf das Beckenbodentraining gedacht, aber ich bin mir nicht sicher. Was meinst du? Wollen wir die Frage hier nehmen oder wollen wir sie am Schluss beantworten?
Du kannst sie gerne ausführen, ja.
Also wenn man die Dammmassage als solches hat, relativ wenig eigentlich aus meiner Sicht mit dem eigentlichen Beckenboden zu tun. Da massiert man ja die Stelle zwischen der Scheide und dem Anus. Das ist ein hat auch einen Muskel, absolut. Aber die Massage dort, ich würde sagen, für mich ist die wichtigste mit der Massage, ist, dass man sich vertraut macht mit dem Gewebe dort. Oft gibt es ja spezielle Dammmassageölen, aber es gibt auch diese Epino in der Schweiz, also ein Ballon, den man aufpasst. Dort wird ja dann die Beckenbodenmuskulatur absolut beansprucht. Für mich ist die Dammmassage am meisten hier, um ein Bewusstsein zu machen, dort kommt das Kind raus, dass man sich das auch visualisieren kann, dass man diesen Druck mal dort anspürt. Das brennt, wenn man massiert, und das ist dann auch dieser Schmerz, der aufkommt, wenn der Kopf dort ansteht. Bezüglich den Evidenzen, den neuesten zur Dammmassage, wage ich mich hier nicht zu äußern, weil ich nicht auf dem neuesten Stand bin, aber ich denke, es ist etwas, das wir absolut mal aufnehmen können in einem Blogartikel oder in einem weiteren Gespräch.
Ja, ich glaube eben, die Evidenz ist gering, aber wie du sagst, auch Epino ist ja sehr kritisch, sehr umstritten, aber wie du sagst, jetzt bezüglich Dammmassage kann das natürlich auch schon helfen, sich auseinanderzusetzen mit dieser Körperregion. Das passiert ja auch zum Teil nicht sonst, und das ist natürlich ein Zugang, der auch unter einer Geburt und vor allem auch danach hilfreich sein kann. Danke für deine Ausführungen. Und top, hast du die Frage gesehen? Genau, das ging um das Thema Geburtsvorbereitung, meint Anna. Genau, das ist sicher auch etwas, was wir wieder aufnehmen können in einem Live-Talk im Schwangerschaftsprogramm oder auch in einem Blogbeitrag. Bauchmuskeltraining. Es gibt ja eben auch den Mythos, kein Bauchmuskeltraining in der Schwangerschaft. Und du hast schon gesagt vorher, du erlebst halt in der Praxis, dass es Vorteile hat. Kannst du vielleicht die nochmals kurz zusammenfassen? Und wie du das handhabst mit dem Bauchmuskeltraining.
Genau, das finde ich, ist ein Mythos, der noch recht besteht. Also viele, die sagen, viele Schwangeren kommen mit der Angst von einer Rektusdiastase, also dieser Bauchmuskellücke, die ja physiologischerweise entstehen muss. Das passiert bei allen Schwangeren. Der Bauch wächst, und durch das sind jetzt diese zwei geraden Bauchmuskeln, das Sixpack bei den Männern, das muss sich weiten und öffnen, sonst hat das Kind keinen Platz. Also eine Rektusdiastase ist aus meiner Hebammensicht eine natürliche Anpassung des Körpers. Jetzt ist es aber natürlich so, dass wenn die nach außen gleiten, dann macht es keinen Sinn, gerade Push-Ups zu machen. Also wirklich so diese klassischen Push-Ups, die würde ich nicht empfehlen, einer Schwangere. Dort würde ich davon weggehen. Aber Stabilität im Rumpf ist absolut wichtig und die kann man ja sehr vielfältig trainieren. Da denke ich an die queren Bauchmuskulatur, stehende Bauchmuskelübungen, die es gibt. Und da denke ich, Steffi, bist du wahrscheinlich fast besser, mit was man anpasst. Also die tiefen Bauchmuskeln, eben wirklich diese Haltungsmuskulatur, die ist dafür umso wichtiger. Aber das Sixpack brauchen wir in der Schwangerschaft definitiv nicht.
Ich glaube, du hast vorher Sit-Ups gemeint und nicht Push-Ups.
Nein, Sit-Ups, ja, sorry.
Genau, kein Problem. Bezüglich Bauchmuskeltraining möchte ich eigentlich ein Trainingsprinzip mitgeben. Und zwar jetzt auch, wir kommen davon weg, dass wir sagen, gerade Bauchmuskeln nicht trainieren, weil die können wir ja nicht komplett ausschalten. Es ist ja so, dass die Bauchmuskeln, die sind ja, man kann nicht sagen, ich nehme jetzt nur diese Bauchmuskeln, sondern wenn jetzt beispielsweise, stell dir vor, du bist in der Rückenlage, hast die Füße an die Beine angewinkelt, machst einen Tap mit dem Fuß, dann kannst du nicht komplett die geraden Bauchmuskeln ausklammern. Genau. Und das ist wirklich sehr individuell. Und es ist wichtig, dass man eben schaut bei den Bauchmuskelübungen, dass kein Doming, kein Zuspitzen entsteht. Du hast ja schon gesagt, eben es gibt diese Lücke anatomisch. Und wenn der Bauchinnendruck jetzt steigt, das kann beispielsweise sein, wenn ich huste. Das kann aber auch sein, wenn ich etwas Schweres hebe, das kann aber auch sein, wenn ich beispielsweise eine Plank mache, als Beispiel, oder einen Sit-Up. Und wenn jetzt dort die durch eben die Schwachstelle in der Linea Alba, also dort beim Bindegewebe zwischen den geraden Bauchmuskeln, wo es eben gedehnt wird und schwächer ist, tritt dort das Gewebe meistens oder lässt es dort nach und es gibt dieses spitzige Zuspitzen des Bauches und das möchten wir in der Schwangerschaft vermeiden. Und es kann jetzt sein, dass eine Frau bis zur 30. Woche eine ganze Plank halten kann und sie kann das so stabilisieren, dass das nicht auftritt. Da muss natürlich jemand kurz schauen oder eine Trainerin fassen oder auch ein Video gemacht werden. Oder es kann aber auch sein, dass bei einer Frau vielleicht in der zweiten Schwangerschaft, dritten Schwangerschaft, das schon in der Woche 7 auftritt und sie die Plank zum Beispiel bereits erhöhen an einen Stuhl oder an eine Wand, dass sie die schon anpassen muss. Also dort kann man wirklich individuell schauen. Und wie du gesagt hast, ist aber wichtig, den Bauch zu trainieren. Und dort werden wir auch sehr kreativ. Wir haben ganz, ganz viele Bauchübungen, die wir machen können. Und noch etwas zur Rektusdiastase, weil das wirklich so ein Schreckgespenst ist oder so ein Angstpunkt bei vielen Frauen. Es gibt eine neuere Studie, die eben sagt oder die zeigt, dass wenn Bauchmuskeltraining in der Schwangerschaft gemacht wird, dass dann 6 Wochen nach der Geburt keinen Einfluss auf die Rektusdiastase hat.
Also negativ. Auch nicht positiv. Weder negativ noch positiv.
Dort fehlt eben wirklich, es braucht immer noch mehr Studien, ist natürlich auch schwierig mit dieser Zielgruppe, aber ich denke, es ist halt multifaktoriell und ganz häufig spielt eben vor allem auch unsere Genetik eine Rolle mit der Rektusdiastase nach der Geburt, was auch wieder ein großes separates Thema ist. Aber wie du sagst, ich glaube, das Wichtige ist ja, dass wir mit Bauchmuskeltraining stabilisieren können, beispielsweise auch Rückenbeschwerden beeinflussen können. Haltung, wir neigen ja zur Hyperlordose in der Schwangerschaft, also zum Hohlkreuz, dass wir dort einen Einfluss nehmen können und das hat einen positiven Effekt und natürlich auch auf die Regeneration nach der Geburt, genau.
Definitiv. Und zum Doming, da denke ich, das ist dann für mich noch fast aktueller nach der Geburt eigentlich, diese Geraden, dass man da gerne wieder in diesen Bauchmuskeltraining rein möchte, dort vielleicht auch sehr aktiv ist und dort sehe ich oft, dass dieses Doming vielleicht nicht so bekannt ist. Also ich denke, es ist super gut, dass ihr da so Aufklärung macht, was man eben vermeiden soll und wann es okay ist, die Bauchmuskulatur zu trainieren, dass das eben wirklich individuell ist.
Das erklären wir auch bei uns im Schwangerschaftsprogramm. Und wichtig ist aber das Doming in der Schwangerschaft. Es gibt keine Evidenz für das, aber wir nutzen das als aktuelles Trainingsprinzip, weil wir eben diese Linea alba nicht zusätzlich strapazieren möchten und das in der Schwangerschaft Sinn macht, weil der ganze Bauch sonst schon unter extremer Dehnung ist und wir dort nicht noch mehr reingehen möchten. Aber nach der Geburt muss das Doming anders betrachtet werden. Dort ist es nicht unbedingt mehr zu vermeiden. Die Situation ist eine andere, aber das würde den Rahmen jetzt hier sprengen. Wer jetzt super neugierig wird, kann sich das Freebie Rektusdiastase herunterladen. Dort gibt es bereits einen kleinen Einblick. Genau, aber das ist sicher ein anderes Thema. Aber ja, dann würden wir auch hier einen Check machen. Bauchmuskeltraining, ja, absolut empfehlenswert, eben angepasst halt, individuell schauen. Das kann ich jetzt auch bestätigen. Bei mir war das in der ersten Schwangerschaft ganz anders als in der dritten. In der dritten hatte ich das wirklich zum Teil schon super früh, konnte aber mit der Atmung und auch mit der tiefen Bauchmuskulatur sehr viel gegensteuern. Und am Schluss beispielsweise war auch lustig, habe ich manchmal eine Tights angezogen, also eine Sporthose, und auch dort im Alltag tritt das Doming dann irgendwann einfach auf. Genau. Und das muss man auch noch, das will ich jetzt aber trotzdem noch sagen, obwohl ich weitergehen wollte, Doming, wenn das mal auftritt, heißt das noch nicht, dass etwas kaputt ist.
Genau. Ach, das unterschreibe ich direkt, Steffi.
Genau. Trotzdem kann man sich angewöhnen, im Alltag über die Seite aufzustehen, ja, um eben nicht mehr den Sit-up zu machen. Geht dann irgendwann auch fast nicht mehr mit einer großen Kugel. Mit einem schönen Babybauch. Genau. Dann gibt es noch so ein toller Mythos. Du darfst den Puls nicht über 140 bringen in der Schwangerschaft. Da muss ich direkt lachen, weil, wie geht es dir so im Alltag, wie ging es dir so im Alltag, als du schwanger warst, wenn du eine Treppe hochgestiegen bist? Wie war da der Puls so?
Also ich muss sagen, ich weiß es einfach nicht, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wie viele Schwangere mit einem Pulsmesser wirklich trainieren. Ich denke, solche, die sehr sportlich aktiv sind und sich wahrscheinlich tracken, die haben eine klare Vorstellung von ihrem Puls und Ruhepuls. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, ich wusste beim ersten Kind, dass ich schwanger war, weil ich einen solchen hohen Puls hatte. Ich habe das schon früh in der Schwangerschaft gemerkt, dass der Puls ist gestiegen und die Atmung, die Sauerstoffsättigung ging nach unten. Aber ich fand ja dieser Punkt sehr, sehr spannend, weil ich habe mir gedacht, wie sind die um alles in der Welt auf 140 Schläge? Wie wurde das bestimmt in dieser Studie? Und da habe ich die Studie gesucht und die ist doch von 1985.
Also, genau.
Ich bin etwas nach 85 geboren, aber 40-jährig ist diese Studie. Und die meisten, also das ist diese Studie, die es gibt zu diesem Puls. Und da denke ich, das ist veraltet.
Es ist vom American Congress of Obstetricians and Gynecologists, genau wie du sagst, aus dem Jahre 1985. Und das Spannende ist, 10 Jahre nachdem das veröffentlicht wurde, haben sie das revidiert.
Aber es
sie haben das selber revidiert. Ja, aber es sitzt fest. Es sitzt fest in den Köpfen und es gibt sogar namhafte Seiten, die das noch weitergeben und dann einfach sagen, ja, beim Schwimmen und beim Radfahren kannst du dann nochmals anpassen, aber beim jetzt eben beispielsweise beim Laufen 140 nicht überschreiten. Und das, also es ist wirklich eigentlich schon lange out. Diese Aussage, die wurde eben selber von dieser Forschungsgruppe wieder revidiert, aber sie ist wirklich noch in den Köpfen. Und wir müssen hier einfach sagen, beim Puls, es gibt gar keine, es ist individuell, weil es ist, je nachdem, ist dein Puls höher als meiner, dein maximaler Puls oder umgekehrt. Ja. Und das hat natürlich einen Einfluss. Zudem, das Schwierige ist, wenn du jetzt nach Pulswerten trainierst und schwanger wirst, dann verändert sich dein Puls, weil du mehr Blutmenge hast im Körper. Das hat einen Einfluss auf deinen Puls, der dann automatisch eben, wie Sophie vorher gesagt hat, erhöht ist. Du hast ja dann eben, bist aus der Puste schneller, spürst das im Alltag, Atmung ist zum Teil schwieriger. Und das wiederum verfälscht natürlich die Werte, wenn man jetzt nach Puls trainiert. Deshalb ist es dort halt schon auch wichtig, nach dem persönlichen Belastungsempfinden, das kann beispielsweise mit der Borg-Skala gemacht werden, wer dann wirklich so trainieren möchte nach Bereichen. Aber es ist auch wichtig, es gibt inzwischen verschiedene Studien, die auch zeigen, wenn man kurz wirklich in einen sehr intensiven Bereich geht im Training, dass das nichts macht, sowohl der Mutter als auch dem Kind nicht. Das muss man hier auch festhalten.
Und das auf was kann ich, Sag uns
Was
bitte.
empfiehlst du den Frauen, wenn sie dich jetzt fragen, hey, kann ich joggen gehen? Auf was jetzt nicht oder nicht joggen, egal, einfach irgendwie kann ich mich ausbauen beim Sport? Auf was sind so Warnsignale, die du dann, wenn sie dich fragen, wenn jetzt was auftritt, muss ich abbrechen?
Also, ich sage grundsätzlich nach Wohlbefinden trainieren und nicht nach Leistung. Das ist schon dieser Satz, den ich eigentlich anwende bei der Schwangerschaft. Es geht nicht darum, den Marathon zu. Ich nehme jetzt den Marathon. Sagen
Das ist ein
wir
gutes
den
Beispiel.
5-Kilometer-Lauf. Es geht nicht darum, den 5-Kilometer-Lauf zu gewinnen. Es geht darum, ihn zu rennen. Und dort kann auch sein, dass ich also an einem Tag geht es wunderbar und an einem anderen Tag, da zwickt es im Bauch. Und dann sage ich, zwickt es im Bauch. Und da sage ich zum Beispiel, dass die Schwangeren, die fühlen ihren Körper. Das merkt man. Sie sollen auf sich hören. Wenn sie sprechen können, ist immer gut. Aber ich denke auch, man darf auch mal ein strengeres Training machen, aber sich nicht überfordern. Also die Schwangerschaft ist ein guter Moment, um aktiv zu werden und zu bleiben. Aber das Trainingspensum muss nicht nach oben geschraubt werden. Also ich denke, das ist Wohlbefinden in der Trainingseinheit, also Wohlbefinden. Dass man sich gut fühlt im Körper, das ist mir wichtig. Wenn ich ja sage, dass ein harter Bauch, das ist ja oft etwas, das kommt vorzeitige Wehen oder so. Das kann vorkommen, wenn man aktiv ist, auch im Alltag. Das sollte abnehmen, wenn man eine Pause macht. Zum Beispiel.
Das finde ich jetzt wichtig, dass du das sagst, weil der Bauch, der wird ja dann manchmal schon härter, wenn man beispielsweise rennt jetzt. Also nicht so, dass es schmerzt. Ich dann denke, dann ist es schon ganz klar, dass es nicht gut ist.
Genau,
Aber wenn
Schmerzen
man ein
ist
bisschen
in
hart.
jedem Fall, wenn man trainiert, ob jetzt schwanger oder nicht schwanger, sollte man eigentlich das Training bei Schmerzen abbrechen. Also ich mache da nicht so einen großen Unterschied bei den Schwangeren. Ich sage, bezüglich dem Puls ist es, das kommt ja von daher, dass man sagt, wenn man den Puls übersteigt, den Maximalpuls, soweit ich das richtig verstanden habe, dass dann die Sauerstoffversorgung des Kindes weniger ist. Das weiß man schlussendlich einfach nicht. Da muss ich auch ehrlich sein, es gibt keine Studien dazu. Das gibt es nicht. Da kann man keine Studien dazu machen. Aber die Frau soll sich wohlfühlen in dem, was sie macht. Und die meisten Schwangeren oder eigentlich alle, die sportlich tätig sind, haben ein sehr gutes Körpergefühl. Für mich sind Warnsignale sonst, wie gesagt, zum Beispiel, wenn man Blutungen bekommt, natürlich dort, finde ich, sollte man vorsichtig sein. Aus der Puste kann man auch mal kommen, wenn man auf den Bus rennt und den erwischen will. Da hat das nichts mit sportlicher Aktivität zu tun, aber man kommt trotzdem in den gleichen Bereich. Aber bei Schmerzen, ob jetzt das Knieschmerzen sind oder im Bauch oder im Rücken, wo es dann ist, da ist es für mich in jedem Fall ein Stopp.
Finde ich gut. Und Schwindel wahrscheinlich auch noch, würdest du
Ja,
auch noch
Schwindel auch, ja.
unterscheiden,
Also
oder Schwindel?
Unwohlsein, allgemein
Ja.
Unwohlsein. Also ich denke, da sollte man, wie gesagt, das Training ist dafür, um sich wohlzufühlen und sich gut zu fühlen, aber das Unwohlsein, das darf nicht sein. Schwindel,
Und
absolut.
wie du sagst, man muss wahrscheinlich auch schauen, wo startet eine Frau? Hat eine Frau vorher beispielsweise jeden Tag trainiert, manchmal vielleicht sogar zweimal am Tag? Gibt es ja auch. Oder hat eine Frau dreimal in der Woche trainiert? Und dort eben, ich denke jetzt mal, eine Frau, die dreimal in der Woche trainiert hat, kann das gut aufrechterhalten, wenn das geht. Eine Frau, die vielleicht jeden Tag und oder sogar zweimal am Tag trainiert hat, vielleicht gibt es dort dann Anpassungen. Aber eben, man kann nicht generell sagen, man darf sehr grundsätzlich, darf man nach den aktuellen Guidelines sehr viel Sport machen. Also es ist auch gut für Frauen, die bisher inaktiv waren, in der Schwangerschaft spätestens damit anzufangen und eben halt schauen, dass man dort, ja, ich denke, dass man, wie du sagst, dass man Tag für Tag nimmt. Vielleicht geht etwas heute
Genau.
besser, morgen
Genau.
geht es nicht mehr so gut, dass man Woche für Woche nimmt, Monat für Monat und dort nicht sagt, hey, ich ziehe jetzt fünfmal Training in der Woche durch bis zur 38. Woche, sondern dass man dort laufend halt wieder neu schaut, was geht.
Und ich denke, was ich da noch hinzufügen möchte, ist, was wir nicht genannt haben. Wir haben jetzt viel auf das Kind fokussiert. Was ist mit dem Kind? Aber zum Beispiel bei Beckenbodenbeschwerden oder Inkontinenz beim Laufen, das empfehle ich auch nicht. Dort ist einfach der Druck auf den Beckenboden, der ist zu groß. Der mag das nicht tragen. Das sind ja diese Laufbewegungen, gibt viele Schläge auf den Beckenboden. Das ist auch ein Zeichen, hey, der Körper ist nicht mehr so weit oder braucht mehr Beckenbodentraining. Das ist wie,
Genau, kann man auch ausprobieren.
ja, genau, das kann man wirklich ausprobieren, aber dann mag es die Schläge nicht mehr. Das mag es nicht mehr halten. Und oft ist das ja so, wenn der Bauch dann größer ist. Aber muss nicht sein, weil die hormonelle Umstellung, die beginnt im am Anfang der Schwangerschaft und kann auch so den Beckenboden schon ziemlich verändern, also oder verändert den Beckenboden schon da.
Aber es kann gut sein, dass man das vielleicht wahrnimmt, bevor man überhaupt einen Schwangerschaftstest gemacht hat.
Wer weiß. Mir jetzt nicht gesehen, aber ich glaube, es sind ja die körperlichen Veränderungen. Schwangerschaft.
Dass eben Beckenbodenbeschwerden da früher auftreten. Jetzt bist du mir schon losgerannt zum Laufen. Eigentlich war ich noch beim Puls, aber das ist absolut okay. Das kommt nämlich auch noch. Aber einfach nochmal wegen der Intensität. Es gibt schon wenige Studien, aber ganz wenige. Natürlich nicht maximal, sondern so mit 80, 90%. Und dort sagt man schon, dass das gut toleriert wurde. So kurze Sequenzen in einem, ist ja dann schon ziemlich intensiv, so nahe beim Max-Puls. Einfach kurze Sequenzen hat man dort genommen. Das waren, glaube ich, 1 Minute Intervalle. Aber wie du sagst, ich glaube, das ist sehr individuell, welche Voraussetzungen, und man darf sich eben sicher mal auspowern, aber eben auch, wie du sagst, auf Schwindel, auf Blutungen, auf Schmerzen achten und dann das als Warnsignal nehmen. Und eben deshalb Pulsgrenze setzen wir keine fest bei uns. Und jetzt aber möchte ich doch noch zum Laufen gehen oder High-Impact-Sportarten. Du hast schon gesagt, dort, also du bist ja auch selber, du sagst nicht, nein, Laufen geht nicht in der Schwangerschaft, sondern es kommt halt drauf an,
oder? Ja, genau. Also das ist ganz sicher so. Ich würde wahrscheinlich einer Schwangeren, die nicht sportlich aktiv war, nicht in erster Hand zu Joggen in der Schwangerschaft raten als Aufbau. Da bin ich ganz ehrlich. Aber wenn eine Läuferin zu mir kommt und sie ist schwanger, dann lauf weiter, solange du dich gut dabei fühlst. Und das ist sehr, sehr, sehr individuell. Da muss ich wirklich sagen, und auch von Schwangerschaft zu Schwangerschaft, oft würde ich trotzdem sagen, geht es mit der ersten Schwangerschaft gut. Die zweite Schwangerschaft, da kann der Beckenboden halt schon vorbelastet sein. Dann spürt man das vorher jetzt in Bezug auf den Beckenboden, dass man alle 10 Minuten pinkeln muss zum Beispiel. Das war bei mir der Fall. Ich war nur noch hinter den Bäumen. Das macht dann keinen Sinn mehr. Und ja, also, aber einer Läuferin würde ich nie sagen, du darfst nicht laufen in der Schwangerschaft.
Finde ich toll, das Empowerment.
Von dem psychischen, also ich denke gerade, der gesamte Sport, wenn eine sportliche Person kommt, dann ist das kontraproduktiv, das zu verbieten.
Man kann das ja auch anpassen. Du hast vorher so schön gesagt, wenn natürlich Inkontinenz auftritt während dem Joggen. Also ich jogge jetzt und vielleicht plötzlich in der 28. Woche fängt es an. Dann kann ich mir mal überlegen, mache ich Beckenbodentraining nebenher? Mache ich Beckenbodentraining nebenher? Mache ich sonst Training? Oder laufe ich nur? Ich kann ja meinen Körper auch unterstützen mit Beintraining, Gesäßtraining, Po-Training, Bauchtraining. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, dass ich vielleicht jetzt merke, hey, ich jogge und es kommt nach 30 Minuten oder nach 20 Minuten. Da kann ich zum Beispiel auch sagen, hey, ich mache jetzt einfach mal 5 Minuten Joggen, 5 Minuten Walking, 5 Minuten Joggen und kann das dann so beispielsweise anpassen. Oder ich kann sagen, hey, bergauf geht besser. Wenn ich noch bergauf joggen mag, ich jogge jetzt irgendwo hoch und spaziere dann oder walke dann runter. Es gibt so viele Optionen, wie man das noch anpassen kann, ausprobieren kann und eben nicht einfach so aufgeben muss. Da findet man immer Lösungen. Ja, genau. Da sind wir auch da, da dürft ihr uns schreiben, wenn ihr solche Fragen habt. Und wie du sagst, es geht ja auch nicht nur ums Laufen, sondern um viele Sportarten, dass man dort einfach schaut. Es gibt natürlich Sportarten, über die sprechen wir jetzt heute auch nicht spezifisch, aber so beispielsweise Kontaktsportarten, die dann eben nicht empfohlen werden oder in sehr großer Höhe oder Tauchen beispielsweise, da muss man auch wieder schauen.
Genau.
Aber das finde ich eine top Herangehensweise, dass man einfach halt anpasst und die Frau ermutigt, irgendwie aktiv zu bleiben und eben weil es mental ja auch so wichtig ist.
Ja, das ist wirklich so, also ich denke gerade, also einerseits die vorher sportlich aktiv waren, die vermissen das in der Schwangerschaft. Ich glaube, das gibt viele, die brauchen das. Das ist ein Ausgleich, ein sehr schöner Ausgleich, ob es Joggen ist oder als Alternative zum Beispiel den Stepper, das habe ich verwendet im Kraftraum. Hast du keine Schläge mehr, das war wunderbar für den Beckenboden, kann ich wärmstens empfehlen. Aber auch für diese Frauen, die vielleicht die Schwangerschaft gerade als Motivationsspritze sehen, um aktiv zu werden, also das beeinflusst den Metabolismus vom Kind. Da hat man eine Motivationsspritze und dort kann man eigentlich auch ganz, ganz, ganz viele Frauen dazu ermutigen, anzufangen. Und das muss nicht, wie gesagt, mit Joggen sein. Da beginnt man vielleicht mit Spazieren und mit einem Krafttraining, aber das kann man dann weiterziehen, also ins Leben.
Sehr schön, ja. Genau, dass man beide eigentlich versucht abzuholen, auch die Frauen, genau, die inaktiv sind. Ich sage immer so, es gibt die zwei, eben diejenigen, die sehr sportlich sind, die wir vielleicht eben eher begleiten dürfen in der Anpassung,
ja,
und die aber sehr gerne dranbleiben. Aber gibt es auch die, die das als Motivation sehen, weil man ja eben von den Benefits, von den Vorteilen weiß, dass man überhaupt mit Sport startet und dass wir die auch abholen. Das finde ich sehr schön. Dann noch eben auch ein Go für High-Impact-Sportarten, natürlich angepasst und eben ergänzend mit Krafttraining oder dann auch Alternativtraining, wie du gesagt hast. Crosstrainer finde ich ja übrigens auch super, oder auch Aquajogging. Alles so Möglichkeiten, um dann die Ausdauer trotzdem zu trainieren. Krafttraining oder eigentlich Training mit Gewichten. Magst du dazu noch etwas sagen?
Da habe ich persönlich wenig Erfahrung. Ich bin die Läuferin, die Kondition und nicht so Krafttraining. Jetzt komme ich auch langsam rein. Beim Krafttraining, das ist ja nicht so der, also ich würde sagen, die Männer machen mehr Krafttraining als die Frauen, aber es ist genauso wichtig für die Frauen. Und deshalb,
oder noch wichtiger.
Oder noch wichtiger, auf jeden Fall mit dem Alter dann. Aber auch vorher, dass ich denke, Krafttraining ist genauso wichtig, wie sich konditionell zu betätigen. Und das hat mit unseren Knochen zu tun. Aber auch mit der Muskulatur, das ist halt ein Training, das es braucht. Einen starken Rücken, einen starken Rumpf, aber auch starke Beine, starke Arme, einen starken Rücken, wenn wir an das Stillen, an die Positionen dann denken, das macht einfach Sinn. Gewichtsmäßig würde ich, und das weiß ich nicht, aber aus Erfahrung wahrscheinlich nicht ans Maximum gehen. Dort sind es vielleicht leichtere Gewichte, dafür mehr Wiederholungen als Beispiel.
Genau, also das hast du eigentlich, ja. Krafttraining natürlich ein super wichtig. Wir haben ja bei uns, sieht man jetzt auch, wenn man reinschnuppert oder wenn man die Trainings macht, das ist ja mit wenig Gewicht. Aber ist halt so mit Eigenkörpergewicht plus ein bisschen mit Bänder und auch Hanteln. Aber da gibt es natürlich Frauen, die beispielsweise vom CrossFit kommen oder auch vom Kraftsport sonst und sehr schwere Gewichte heben. Und auch dort ist es wichtig, nochmals festzuhalten, dass es keine Obergrenze gibt. Es gibt ja zum Teil so nicht mehr als 5 oder 10 Kilo heben als Aussage. Und das kann ich sagen, dass das vom Arbeitsrecht kommt. Das ist tatsächlich so verankert bei uns, aber für die Frauen, die beruflich jetzt beispielsweise mit Gewichten arbeiten und wenn die natürlich den ganzen Tag 10 Kilo Säcke irgendwo von A nach B heben müssen oder sonst etwas Anstrengendes machen, ist es ja klar, dass es sinnvoll ist, dort das Gewicht zu limitieren. Absolut. Das macht auch absolut Sinn. Aber natürlich ist es ein Unterschied, wenn ich eine halbe Stunde, eine Stunde trainiere mit Gewichten und auch dort spielt es wieder eine Rolle, was habe ich vorher gemacht. Wahrscheinlich auch dort. Natürlich kann man mit Gewichten trainieren in der Schwangerschaft, wenn man das vorher nicht gemacht hat, aber sich dann einfach mehr herantasten, auch professionell begleiten lassen. Und wenn man eben sehr viel trainiert, also wenn man vorher mit Gewichten trainiert hat, wie du sagst, wie auch beim Laufen oder beim Sport generell, die Schwangerschaft ist nicht die Zeit der persönlichen Rekorde und Bestzeiten, dass man das einfach im Kopf hat, dass das die Zeit, die kommt wieder, aber dass man in dieser Zeit halt wirklich wahrscheinlich auch die Gewichte laufend reduziert während der Schwangerschaft, aber eben nicht, du darfst nicht mehr als X heben, sondern wenn du vorher viel Gewicht genommen hast, dann ist es wahrscheinlich bei dir höher. Genau, das ist noch wichtig. Ja, hey, ich habe meine Mythen durchbesprochen mit dir. Ich würde jetzt noch schauen, also stellt uns noch gerne Fragen in den Chat. Die können wir noch beantworten, auch wenn ihr andere habt als Trainingsmythen oder sonst ein Feedback habt oder was auch immer. Wir sind da. Und Sophie, ich frage dich jetzt noch, während wir hier noch warten, ob noch Fragen auftauchen, was kannst du sonst noch ergänzen? Habe ich etwas vergessen jetzt bei diesen Fragen?
Ja, oder etwas, was du mitgeben möchtest? Ich gerne noch was eigentlich. Und das geht mir eigentlich vor allem beim Krafttraining, aber bei allgemeinen Übungen, auch Yoga oder Pilates, da ist immer wieder das Thema die Rückenlage in der Schwangerschaft. Ich habe viele fragen, darf ich auf dem Rücken liegen? Die große Frage. Manchmal kommen sie sogar und sagen, ich kann nicht schlafen. Dann frage ich, was ist denn das Problem? Ich kann nicht schlafen auf der Seite. Und dann frage ich, warum liegst du nicht auf dem Rücken? Das darf ich nicht. Und woher kommt denn diese Rückenlage? Was ist das mit dieser Rückenlage? Ich habe gedacht, es ist vielleicht ein guter Ort, das hier noch kurz aufzunehmen. Die Rückenlage wird nicht empfohlen. Oft steht das so nach dem zweiten Trimester als Angabe. Und das hat zu tun mit dem Vena Cava-Syndrom. Die Vena Cava ist die Hohlvene, die verläuft unter dem Baby, wenn wir auf dem Rücken liegen. Also wenn das Baby ein gewisses Gewicht hat, dann kann das Baby auf diese Hohlvene drücken und der Blutfluss zum Herzen wird vermindert und dementsprechend dann auch der Blutfluss zum Kind. Aber zuerst wird der Blutfluss zum Herzen vermindert. Das heißt, du, wenn du auf dem Rücken liegst und es wird dir schlecht und schwindelig, dann drehst du dich auf die Seite automatisch, das passiert. Und dann kommt das Blut wieder durch und es ist nichts passiert. Das Kind, wenn man es nun überwachen würde in dieser Zeit, wir sehen das im Spital, weil die, die schon ein Kind geboren haben, man liegt auf dem Rücken, wenn man dieses CTG um sich hat. Und da kann man zum Teil diese, das sagt man dann, eine Badewanne, Vena Cava-Syndrom, es ist nicht gefährlich für das Kind. Es ist klar, wenn du dich in der Rückenlage nicht mehr wohlfühlst, dann sollst du nicht mehr in der Rückenlage liegen. Aber es gibt Schwangere, die liegen bis am Termin auf dem Rücken und es geht ihnen bestens dabei. Du merkst es, wenn das Vena Cava-Syndrom kommt. Das wird, du bewegst dich weg von dieser Position. Um etwas diese Angst von dieser Rückenlage zu nehmen. Es ist nicht so, dass man wie beim Puls und beim Krafttraining, es gibt nicht, du darfst nicht, aber spür, was dein Körper dir sagt.
Finde ich super wichtige Ergänzung, weil zum Teil wird wirklich danach gesagt, ich darf doch gar keine Rückenlage mehr. Und gerade bei Übungen ist man so kurz in der Rückenlage. Und meistens noch in Bewegung, dass es so sehr weniger ein Problem ist. Und wenn eine Frau aber weiß, das ist ein Problem bei ihr, ja, gegen Ende der Schwangerschaft, genau, dann soll sie dort eine alternative Lage wählen. Mhm. Und eben, wie du sagst, viele haben ja auch bis zum Schluss, ich weiß noch, ich bin immer wieder aufgewacht und war dann noch irgendwie auf dem Rücken und dachte so, okay, geht ja irgendwie. Ja. Eben wie der Körper würde das melden. Es ist auch nicht bei allen so. Das finde ich ganz wichtig, dass man dort auch nicht so Angst macht. Jetzt gibt es hier noch zwei Fragen, natürlich super aktuellen Wintersportarten, Eislaufen, Skifahren. Hey, eben, ich sage nie, mach es nicht, wäge für dich selber ab, ob du, ja, ob es für dich stimmt oder nicht. Natürlich kommt es auch wieder darauf an, wenn du natürlich Anfängerin bist, ist ja klar, würde ich jetzt nicht auf die Skipiste. Bei der Skipiste hast du natürlich das Risiko, dass du nicht selber nur verantwortlich bist, oder du bist schon selber verantwortlich, aber du hast natürlich auch andere Personen, die auf der Skipiste sind. Beim Eislaufen kann das eigentlich auch so sein, dass man dort einfach, ja, halt gewisse Risikofaktoren hat. Aber ich glaube, schlussendlich muss man für sich abschätzen. Ich war jetzt beispielsweise, aber das ist jetzt individuell, ich war in meiner dritten Schwangerschaft, war ich, glaube ich, so um die, ich kann das gar nicht mehr sagen, etwa so 26. Woche und wir waren im Winterurlaub. Und ich, ja, ich habe dann schon so überlegt, habe ich gedacht, nee, ich gehe nicht auf die Ski, wegen eben, es hatte viele Leute etc. Ich bin dann mit den Schneeschuhen gelaufen und war aber auf den Langlaufski, weil natürlich, beim Langlauf kannst du genauso hinfallen oder sogar noch mehr, wenn es ein bisschen abwärts geht, weil du ja nicht die Kanten so hast. Aber ich habe dann für mich gesagt, ich bin dort allein. Es hatte wirklich keine Leute, es war so eine kleine Langlaufloipe im Skigebiet. Ich bin alleine. Ich habe nicht das Risiko, dass jemand in mich hereinfährt. Und so hat es für mich gestimmt. Mit dem Wissen natürlich, ich kann auch hinfallen. Aber ich habe das so mit meinem Können und mit meiner persönlichen Erfahrung. Aber es kommt auch darauf an, wie weit man ist, da generell auch nicht ja oder nein. Oder was würdest du sagen?
Ja, also ich denke, um das objektive zu betrachten, diese Frage, da geht es ja bei beiden Sportarten, jetzt Eislaufen, Skifahren, darum, dass es dort ein Risiko gibt für ein Bauchtrauma, also dass der Bauch bei einem Sturz oder einem Zusammenstoß einen Schlag bekommt. Und das ist nicht empfehlenswert, das will man wirklich vermeiden. Ein Bauchtrauma, das möchte man dem Kind und dem Körper nicht antun. Und da ist dann eine individuelle Risikoabschätzung für dich persönlich, das du machen musst. Das ist wie beim Fahrradfahren zum Beispiel auch. Gibt es Schwangere, die sagen, ich fahre ganz sicher nicht mehr Fahrrad, und andere, die fahren Fahrrad. Und das ist wie, es ist auch mit dem Autofahren, auch dort, wenn du einen Unfall hast, gibt es quasi, der Bauch ist halt dort. Und man, ich glaube, alle fahren noch Auto, meistens sogar noch ins Spital für die Geburt. Das ist eine individuelle Risikoeinschätzung. Rein generell würde ich sagen, Skifahren in der Frühschwangerschaft ist weniger heikel als im, wenn der Bauch halt wächst, weil es ist nicht so groß. Der Bauch ist einfach nicht so groß. Was dort aber oft kommt, ist, dass die Balance schlechter ist im ersten Trimenon aufgrund der hormonellen Veränderung, dass man nicht so gute Balance hat und dort dann eher mal umfällt. Also das war für mich so, ich bin Skifahren gegangen in der Frühschwangerschaft und ich habe gedacht, was ist mit mir, warum bin ich so schlecht auf den Skien, und ich hatte einfach keine Balance. Ich war noch nicht eingemittet wieder. Aber wirklich individuell, da gibt, kann man keine Empfehlungen machen, ob, oder man da kann nicht sagen, du darfst oder du darfst nicht. Das muss man selber herausfinden, was stimmt für mich.
Schlussendlich so bei allem. Das ist wichtig. Wir können sagen, das ist die aktuelle Studienlage, genau. Aber wenn du jetzt beispielsweise Sit-Ups machen möchtest bis am Schluss der Schwangerschaft, dann ist das deine Entscheidung, so grob gesagt, oder eure Entscheidung.
Genau.
Genau, das ist ganz wichtig. Wir sagen hier nicht, no, mach das nicht, das geht gar nicht, sondern das ist wirklich individuell. Aber ich finde es auch spannend, ja, und ich glaube, man muss eben für sich dann entscheiden, hinter was, eben wie du sagst, was die Konsequenzen sind und was, ob das für einen passt zu diesem Zeitpunkt.
Genau.
Ich bin übrigens gestürzt in meiner dritten Schwangerschaft, aber im Alltag. Genau, wirklich, alle hätten ja gedacht, das war beim Sport. Ich habe mir dann die Bänder überdehnt, wirklich ein übler Sturz, und ich musste meinen Bauch checken. Ja, aber es war alles gut, zum Glück. Aber ja, es war im Alltag. Eben, das ist manchmal so,
dass man fast vorsichtig ist beim Skifahren oder im Sport, genau, und das dann, was im Alltag passiert, absolut.
Dann hat es hier noch eine andere Frage, und hier, ob Laktat einen negativen Einfluss auf die Schwangerschaft haben kann. Ich weiß jetzt hier von keiner Studie, das muss ich jetzt wirklich auch selber nachschauen, aber ich überlege, also du meinst jetzt einfach, wenn der Laktatwert sehr hoch wird.
Nicht, ich denke, das hat auch zu tun mit dem hohen Puls, dass dann ja das Laktat aktiviert wird.
Anaerobe Schwelle und genau. Dann steigt natürlich das Laktat. Hier ist eben wieder, würde ich wieder gleich vorgehen wie bei diesem intensiven Bereichen, also dass du schon kurze Zeit im intensiven Bereich sein kannst, dann steigt wahrscheinlich auch, ja, je nachdem, doch schon kann das Laktat ansteigen, aber aufgrund dieser einen Studie würde ich jetzt sagen, nein, und ich würde dir jetzt empfehlen, generell auch auf die Schwindel, keine Schmerzen, keine Blutungen, einfach auf diese Fakten achten und nicht unbedingt auf den Laktatwert versteifen. Außer du kannst mir jetzt sagen, du hast irgendwo etwas gelesen. Aber ich würde hier sagen, generell kann man ja schon sagen, Sophie, du musst mir sagen, wenn oder widersprechen. Aber wenn du eigentlich, wenn es dir als Frau gut geht und du vital bist, dann es geht ja wahrscheinlich dir als Frau zuerst schlecht, bevor es dem Kind schlecht geht, oder?
Grundsätzlich schon, aber das Laktat toleriere ich als Frau natürlich. Beim Kind
aber
bin ich
mir aber nicht auch toleriert. Sicher.
Und ich glaube nicht, dass man das weiß. Und deshalb existiert immer noch dieser Mythos vom Puls 140, weil man nicht weiß, was passiert, wenn das, ich glaube nicht, dass man es weiß. Also für die Schwangerschaft, für dich als schwangere Person wird es keinen negativen Einfluss haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber das Kind, was mit dem Kind passiert, weil das Laktat geht ja mit dem Blut zum Kind rüber. Und du kannst es ja wahrscheinlich besser abbauen als das Kind. Vielleicht, ich weiß es nicht, aber es ist meine Annahme. Deshalb, ich glaube nicht, dass es Studien gibt, weil das ist unethisch. Also man kann
Laktat messen. Aber eben, man hat ja gemessen mit dem Doppler beispielsweise, wie es dem Kind geht, wenn die Frau intensivere Belastungen macht. Und dann hat man ja gesehen, dass das würde ja dem Kind auch nicht so gehen, wenn es einen negativen Einfluss hat.
Aber das jetzt spezifisch
zu Laktat, eben sage ich auch, es gibt, also weiß ich von nichts.
Und wer das ich glaube, ich ist spannend.
Finde ich sehr spannend, und ich würde da eher eben auch so kurze Sequenzen und einfach auch nach Körpergefühl gehen. Aber grundsätzlich jetzt schon auch, was man sagen kann, eben es gibt Studien, die sagen, Sport ist auch fürs Kind gut. Also man hat dort auch Werte, beispielsweise auch die Gehirnentwicklung, die positiv beeinflusst wird, wenn die Mutter Sport macht. Also grundsätzlich Fazit, wenn eine Mama aktiv ist, kann jetzt natürlich auch wieder Druck erzeugen, aber dann hat das auch positive Effekte fürs Kind. Das ist wichtig. Oh, ja. Also das Kind trainiert eigentlich schon, trainiert sozusagen auch mit, wenn die Mama trainiert. Das ist natürlich eine super Motivation, finde ich.
Das ist so. Also das Kind wird geprägt in der Schwangerschaft und das entspricht bei der körperlichen Aktivität, aber auch eben bei zum Beispiel Entwicklungen von Erkrankungen, also zum Beispiel das Übergewicht, das wird leider übertragen an das Kind. Das ist diese schwangerschaftliche Prägung und das kann man auch mit dem Sport, wird das Kind auch geprägt. Also es ist eigentlich spannend, was man da dem Kind auch schon mitgeben kann. Und da meine ich nicht, dass es dann sportlich wird, sondern mehr, dass der Stoffwechsel wird, ich sage nun, optimiert oder verbessert, kann man sagen, ja.
Das mit dem Laktat, das muss ich nachgehen.
Also ja, ich wenn ich auch,
dort noch etwas anderes finden würde, würde ich es dir senden, aber ich kann mich an nichts erinnern, dass ich jetzt dort, dass es eine Studie zu diesem Punkt gibt. Generell muss man natürlich sagen, es kommen mehr und mehr Studien raus im Präpostnatalbereich, aber immer noch natürlich nicht. Also erstens mal, wir wissen ja generell in der Sportwissenschaft, Trainingswissenschaft, Frauen sind eher unterrepräsentiert. Häufig hat man einfach aufgrund von Männern auch auf Frauen geschlossen. Inzwischen gibt es ja da viel Bewegung auch, dass man sagt, die Frau ist nicht der kleine Mann, die Frau muss anders trainieren oder sollte anders trainieren. Und auch mit sehr spezifisch natürlich Schwangerschaft, Nachgeburtzeit, die eben wie es hat, wenn ich vergleiche, ich bin von 10 Jahren ins Thema rein, so jetzt ist sehr viel gegangen, aber immer noch natürlich gibt es nicht super viele Studien, weil eben auch die, ja, es ist sehr aufwendig und wie du sagst, häufig scheitert es dann auch an den ethischen Grundlagen.
Genau.
Ich sehe keine Frage mehr, dann würde ich sagen, wir enden hier. Wir hatten jetzt nicht ganz eine Stunde, aber das ist perfekt. Ihr dürft uns gerne auch sonst noch schreiben, wenn ihr Fragen habt. Und ich danke dir ganz herzlich. Sophie, möchtest du noch etwas sagen zum Abschluss, einen Abschlusssatz?
Einfach toll, dass es rund unendlich fit gibt und all diese aktiven Frauen in der Schwangerschaft. Ich finde, es ist wirklich super, weil es ist auch eine Anstrengung in der Schwangerschaft aktiv zu bleiben. Das ist nicht nur einfach, deshalb Hut ab für alle, die da aktiv sind.
Ja, das kann ich sehr unterstützen. Also wir freuen uns auch über jede Frau, die aktiv bleibt. Und ich denke auch, das ist das große Anliegen, eben, dass wir mit solchen Mythen aufräumen und eben jede Frau motivieren, dran zu bleiben. Ich danke dir auf jeden Fall sehr für deine Hebammensicht. Das war sehr spannend.
Sehr gerne gemacht.
Und ich freue mich auf weitere Lives.
Genau.
Unsere Premiere heute. Danke dir. Ich ende jetzt den Stream und wir gehen dann alle sofort raus. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Abend. Danke, dass ihr dabei gewesen seid und wir werden den Live-Talk auch noch uploaden. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.